Weihnachten 24 Mal Weihnachten neu erleben. Und passend dazu, ich hoffe, ihr im Livestream habt eure Leitern gefunden. Ja, wenn ihr so organisiert seid wie ich, vielleicht noch nicht. Ansonsten hoffe ich, ihr habt sie schon gefunden, ihr seid wieder dabei. Und passend zu dieser Leiter lautet der Titel für die Predigt heute Morgen. Das lässt sich noch nicht klicken. Doch, komm mal runter. Also, erst muss man ja hoch, aber wenn man oben ist, dann sollte man nach Möglichkeit nicht oben verharren, sondern komm mal runter. Wir kommen später noch ein bisschen auf diese Leiter und ihr werdet noch verstehen, warum die hier vorne steht. Seit 2017, also das ist jetzt sogar für die Jüngeren noch nicht so lang, oder? Also ich muss immer vorsichtig sein, weil man denkt dann so, das war 1991, das ist gar nicht so lange her. Schon lange her, aber 2017 ist wirklich noch nicht so lange her. Seitdem läuft in China ein Versuch, die eigene Bevölkerung nach einem sozialen Beurteilungssystem zu erfassen. Die Idee dahinter ist eigentlich ganz simpel. Wenn man sich gut verhält, dann wird man mit Pluspunkten belohnt. Wer hingegen der Gemeinschaft schadet, der wird bestraft. Das Ganze basiert auf einem Punktesystem, ein riesengroßes System, und jeder Mensch in der Bevölkerung, aktuell läuft es noch nicht landesweit, sondern stadtweit als Pilotprojekt, jeder Mensch bekommt zu Beginn 1000 Punkte. 1000 ist doch schon mal nicht schlecht, oder? Wenn man nicht bei 0 anfängt und auch nicht bei Minus anfängt, zum Beispiel mal bei 1000 anfangen. Und dann geht's los. Wer sich sozial engagiert, wer sich um bedürftige Menschen kümmert, wer Geld spendet, der bekommt Pluspunkte. Der bekommt mehr. Und wer Bestechungsgelder annimmt, wer Steuern hinterzieht, wer zu viel Alkohol kauft oder wer sogar straffällig wird, der bekommt Minuspunkte. Von wegen nichts. Minuspunkte. Und dann ist es so, Menschen, die eine hohe Punktzahl erreichen, die haben Vorteile. Die bekommen zum Beispiel leichter einen Kredit, wenn sie einen Kredit brauchen. Die bekommen schneller eine Wohnung, wenn sie eine Wohnung brauchen. Oder wenn die Bestellliste so lang ist, wie das früher in der DDR für einen Trabi war, dann bekommen sie schneller ein Auto. Sie bekommen Studienplätze leichter, Reisetickets und Ähnliches. Und Menschen mit niedriger Punktzahl, die müssen Nachteile in Kauf nehmen. Auf diese Weise, was soll passieren? Korruption, Kriminalität oder auch ganz allgemein unsoziales Verhalten soll eingeschränkt werden. Und gleichzeitig soll positives, die Gemeinschaft förderndes und der Gemeinschaft dienliches Verhalten, das soll gefördert werden. Auf den ersten Blick, man mag sich denken, okay, klingt ja gar nicht schlecht. Ich glaube, zumindest von uns, die wir heute Morgen hier sind, die meisten wollen ja, dass gutes Verhalten belohnt wird und niemand möchte, dass sich unsoziales Verhältnis lohnt. Aber trotzdem kenne ich auch bei uns hier keinen Menschen, der so ein System, wie es dort tatsächlich praktiziert wird, auch nur ansatzweise gut findet. Denn wie kommt denn die Regierung zu ihren Daten? Woher wissen die denn, wer jetzt Pluspunkte bekommt und wer Minuspunkte bekommt? Genau. Lückenlose Überwachung. Für viele von uns hier im freiheitsliebend, individualistisch geprägten Westen ist sowas eine absolute Horrorvorstellung. Man wird ständig überwacht und bewertet, man muss sich absolut konform verhalten und jede Kleinigkeit wird registriert. Das entspricht doch nicht unserer Vorstellung von einem freien, selbstbestimmten Leben, oder? Überhaupt nicht. Interessanterweise ist es aber so, dass viele, viele Menschen genau so eine Vorstellung haben von Gott. Gott gibt, also wenn es überhaupt einen Gott gibt, dann gibt er denjenigen, die Gutes tun, eine Belohnung und denjenigen, die Schlechtes tun, die bestraft er. Das ist die Vorstellung. So funktioniert Gott genau gleich wie die chinesische Regierung. Die Guten belohnt er und die Schlechten bestraft er. Die Religionen der meisten Menschen, die sieht so aus, dass sie davon ausgehen, man muss sich den Himmel oder was auch immer, das Nirvana oder das Paradies oder was auch immer dieser Idealzustand ist, den muss man sich auf irgendeine Art und Weise mit guten Taten verdienen. Und genau das, was die Menschen an dem erwähnten chinesischen Sozialpunktesystem kritisieren und ablehnen, das übertragen sie an anderer Stelle irgendwie auf Gott und auf die Religion. Ganz egal, welche Art von Religion, ob christlich, muslimisch, hinduistisch oder wie auch immer, für die meisten Menschen bedeutet das, sie haben eine Vorstellung davon, als würde es so einem Punktesystem gleichen. Als ginge es um so eine Leiter. Und man muss versuchen, mehr Punkte zu bekommen und irgendwie auf dieser Leiter immer weiter nach oben zu klettern, um sich irgendwie den Weg zur Himmelstür zu ergattern. Schon fast so wie ein Platz im Gottesdienst. Traurig, oder? Dass es so weit kommen muss. Und vielleicht fragst du dich jetzt, die Serie heißt 24 Mal Weihnachten neu erleben. China, Leiter, Punkte, Sozialsystem, was hat es bitte mit Weihnachten zu tun? Ich kann es dir sagen, das ist der Titel der Serie. Jetzt kommt's. Was wir an Weihnachten feiern, ist genau das Ende dieser Art von Religion. Was wir an Weihnachten feiern, ist das Ende der Religion, wo du auf der Leiter selber immer höher klettern musst, um dir den Weg in den Himmel zu verdienen, weil wir müssen nicht nach oben in den Himmel klettern, um zu Gott zu kommen, sondern wir haben einen Gott, der von oben aus dem Himmel zu uns heruntergekommen ist. Wir haben einen heruntergekommenen Gott. Ist das nicht cool? Er kommt auf dieser Leiter herunter. Mit dem Weihnachtsfest wird deutlich, dass Gott nicht nur für irgendeine religiöse und soziale Elite da ist, für eine selbstdisziplinäre Masse, die es aus eigener Leistung irgendwie so weit wie möglich nach oben schafft, sondern Gott ist wirklich für jeden da. Man kann durch Jesus mit Gott in Berührung kommen, selbst wenn man einen sehr niedrigen Punktestand hat. Und auf der anderen Seite, ihr Lieben, hört gut zu, die Umkehrung des Gedanken ist, man kann auch sehr weit oben mit den Punkten stehen und trotzdem Gott und Jesus verpassen. Da, wo man versucht, durch Selbstgerechtigkeit, durch eigenes Handeln, diesen Weg sich ins Paradies zu verdienen, da kann man auch an Jesus vorbeigehen. Und ich weiß, das klingt für Menschen, die sich an alle Regeln halten, also die meisten von uns, sage ich jetzt einfach mal so. Für uns klingt es vielleicht sogar ein bisschen verstörend. Aber ihr Lieben, das Neue Testament ist voll von diesen Geschichten. Und mit niemandem ist Jesus so sehr aneinander geraten, wie mit Menschen, die von sich selber dachten, dass sie in ihrem Sozialranking ganz weit oben stehen. Mit denen ist Jesus aneinander geraten, nicht mit den Zöllnern und Sündern. Weihnachten stellt alle üblichen Beurteilungssysteme auf den Kopf. Im Christentum geht es nicht darum, dass Menschen sich zum Göttlichen aufschwingen, sondern es geht um den Gott, der zu uns herabgekommen ist, der mit uns Gemeinschaft haben will, ganz egal, wie viele Punkte wir auf unserem imaginären Konto haben. Und ich glaube, das müssen auch wir hier in unseren heiligen Agape-Hallen uns immer wieder vor Augen halten. Dazu haben wir auch heute wieder eine Geschichte. Eine Geschichte aus dem 19. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Und weil der Ronny heute nicht da sein konnte, muss ich einfach selber kurz in die Rolle des Protagonisten schlüpfen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Jetzt ist der Moment, wo ihr auch am Livestream mal auf eure Leiter klettern könnt und vielleicht habt ihr noch die Gelegenheit, ein Selfie zu machen oder jemanden anderes, der euch fotografiert. Ungesichert, es wird spannend. Ich habe mir da oben noch extra was hingebastelt, dass ich da draufsetzen kann. Oh, es ist cool. Oh, das ist schon wackelig. Mann, oh Mann, ist das genial! Hey, von hier oben, da hat man echt einen richtig guten Ausblick. Ich kann alles sehen, was hier passiert. Ich hab sogar die Straße genau im Blick. Ich kann genau sehen, wann Jesus kommen wird. Echt genial. Und es ist einfach so, als wäre dieser Maulbeerbaum genau für mich gemacht. Und wisst ihr, was das Beste ist? Ich kann nicht nur die Straße genau sehen, sondern, das müsst ihr euch jetzt vorstellen, ich bin total gut geschützt. Hier sind überall Zweige und Blätter und keiner kann mich eigentlich sehen, aber ich kann alles sehen. So stellt man sich das doch eigentlich vor, oder? Traumhaft. Naja, eigentlich war das ganz schön gemein, wie es mich hierher gezogen hat. Die Leute, die gingen mir echt auf den Keks. Die waren so gemein zu mir. Ich war noch total freundlich. Ich habe gesagt, oh, Entschuldigung, darf ich bitte mal nach vorne? Ich bin ein bisschen kleiner. Ich möchte auch sehen, wenn Jesus kommt. Wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben mich ausgelacht und dann haben sie ihre Ellbogen ausgefahren. Und dann haben sie gesagt, ja, Kinder dürfen in die erste Reihe, Erwachsene in die zweite Reihe und Zachäus ganz nach hinten. Idioten sind das, sage ich euch. Okay, die sind halt Kleingeister. Die mögen mich nicht, weil ich für die Römer die Steuer einziehe. Dann sagen sie, du bist ein Kollaborateur, du verrätst unser jüdisches Volk. Ha, ich denke mir da nur ihr, als ob ihr besser wärt. Ihr verkauft euer Getreide doch auch an die römischen Händler. Tut mal nicht so scheinheilig. Und dann haben sie sich bestimmt gedacht, ha, dem Zachäus, dem zeigen wir es heute aber mal so richtig. Den lassen wir nicht durch, dem geben wir keinen Platz. Heute drücken wir es ihm mal so richtig rein, was er für ein kleiner, gemeiner Hund ist. Und jetzt denkt ihr euch bestimmt, den haben wir es aber gegeben. Mann, seid ihr primitiv. Gar nichts habt ihr mir gegeben. Im Gegenteil, man muss halt einfach ein bisschen schlauer sein als ihr. Dann hat man auch Erfolg, wenn man gute Ideen hat. Und jetzt sitze ich hier auf diesem wunderschönen Baum. Ich habe den besten Blick und ich kriege alles mit. Wisst ihr, von hier sehe ich sogar, ob Jesus noch alle Haare am Hinterkopf hat. Aber ich glaube, da kommt er. Da bewegt sich was. Da kommt ja nicht nur Jesus, da kommt ein ganzer Tross. Das sind ja 30, 40 oder noch mehr Menschen. Mann, ist das krass, die kommen immer näher. Und ich will diesen Jesus, ich wollte ihn ja unbedingt sehen. Ich wollte ja wissen, was dieser Jesus für ein Typ ist, ob er auch so viele Vorurteile hat wie die anderen. Jetzt kommt er, jetzt ist er schon hier, jetzt geht er gleich vorbei. Der bleibt stehen, der steht genau da unten. Und jetzt guckt er hoch, jetzt guckt er mir genau in die Augen. Und er sagt, Zachäus, komm mal runter. Okay, jetzt bin ich wieder ich. Zachäus kommt wieder runter. Wir wollen uns gerne miteinander noch diesen Text aus Lukas 19 im Wortlaut miteinander anschauen. Aber manchmal hilft es auch, so einen Eindruck zu bekommen, so ein Bild, um sich das, was wir gleich lesen werden, noch besser vorstellen zu können. Lukas 19 geht es los. Und er, nämlich Jesus, ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Zachäus, können wir uns so vorstellen, er war ein Mann, der in so einem sozialen Bewertungssystem, wie wir es vorhin beschrieben haben, einen ziemlich niedrigen Punktestand gehabt hätte. Wisst ihr, heute ist Zöllner ein ganz normaler Beruf, aber zur Zeit Jesu galten Zöllner als der absolute Abschaum. Das fängt damit an, dass sie mit den Römern zusammenarbeiteten. Die Römer waren von allen Juden die verhasste Besatzungsmacht. Sie waren gewalttätig und brutal. Und man konnte sich aber irgendwie auch nicht gegen sie wehren. Sie waren halt nun mal da. Aber man hat versucht, sie zu vermeiden, wo immer es nur ging. Aber was überhaupt nicht ging, das war mit diesen Leuten, mit diesen verhassten Besatzern zusammenzuarbeiten. Und wer das tat, der wurde sozial geächtet. Und das, diese soziale Ächtung, Diese Ausgrenzung, dieses von den eigenen Menschen verabscheut zu werden, das hat die Zöllner wieder darum gebracht, dass sie zusätzlich zu den von Rom verordneten Zoll und Steuern noch saftige Aufschläge obendrauf gepackt haben. Und die sind dann in die eigene Tasche geflossen. Denn wenn man schon geächtet wurde, dann bitte mit Grund. Dann hat man auch was draus gemacht. Und hier sehen wir, wie fragwürdig so ein Punktesystem ist. Das ist ja nicht nur in China gibt, sondern auch in den allermeisten Herzen. Denken wir mal darüber nach. Zachäus, so heißt es hier, war klein von Gestalt. Also war echt ein kleiner, mickriger Typ. Wenn jemand so klein ist, dann ist er außerhalb der Norm. Und ich möchte heute nicht so sehr auf der Größe rumreiten, sondern ich möchte unseren Blick darauf richten, was tun wir mit Menschen, die außerhalb der Norm sind? Das kennen wir doch schon von der Schule. Wenn jemand anders ist als die anderen, ganz egal, ob er sich äußerlich unterscheidet oder im Verhalten oder in seinen Interessen. Wer anders ist, muss ganz viel Spott ertragen. Das zieht sich durch, bis ins Erwachsenenalter. Da gibt es dann vielleicht nicht mehr so ganz direkten, offensichtlichen, aktiven Spott. Aber das äußert sich dann meistens so, dass Menschen einfach einen Bogen um dich machen. Du passt hier nicht rein. Du gehörst nicht zu uns. Du bist anders als wir. Mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Auch wenn sich vielleicht nicht diese Worte über ihre Lippen bringen, das ist es, was sie mit ihrem ganzen Sein ausdrücken. Und ich habe mich gefragt, war es vielleicht genau diese Reaktion von seiner Umgebung, die auch dem Schicksal von Zachäus entsprochen hat? War er vielleicht, weil er klein war, ständig gehänselt worden, verspottet, bemitleidet oder später vielleicht sogar gemieden? War es vielleicht der Grund, dass er ein Außenseiter schon damals in der Gesellschaft war und er sich deshalb auch früh dazu entschied, mit den Römern zusammenzuarbeiten? Weil die händeringend nach Leuten suchten. Die haben einfach jeden genommen, egal ob anders als die anderen oder nicht. Was dann folgt, ein immer weiterführender Kreislauf der Ausgrenzung und Abgrenzung und der Reaktion von Zachäus. Er wurde gemieden, also rächte er sich und erhöhte die Zollgebühren. Das wiederum führte dazu, dass man ihn erst recht hasste. Und als Jesus, der berühmte Rabbi, in die Stadt kam, da machten sich die Leute ein Vergnügen daraus, den kleinwüchsigen Zachäus in die hinterste Reihe zu drängen. Ganz nach dem Motto, Kinder bitte nach vorne, Erwachsene in die zweite bis zehnte Reihe und Zachäus ganz nach hinten. Lesen wir weiter, Vers 4. Und er, Zachäus, lief der Menge voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen. Denn dort sollte er durchkommen. Zachäus hatte schon sehr früh in seinem Leben Überlebensstrategien entwickelt. Ja, und das ist das Interessante. Mit Menschen, die so nicht in die Norm passen, die eher ausgegrenzt werden, am Rand der Gesellschaft stehen, die finden Wege, wie sie mit dieser Gesellschaft klarkommen. Die Leute lassen ihn nicht durch, also rennt er einfach mal den Weg weiter nach vorne, wo die Menge noch nicht ist. Und weil er weiß, dass da, wo er jetzt ist, wenn Jesus kommt, dann wird die Menge sich mit ihm drängen und dann wird er wieder nach hinten gedrückt. Dann denkt er, okay, ich klettere jetzt auf diesen Baum. Ich mache mich im wahrsten Sinn des Wortes zum Affen. Wir haben gelesen, er war reich. Wir können davon ausgehen, er war gut gekleidet. Und er hat sich tatsächlich zum Affen gemacht. Und ist auf den Baum geklettert. Warum? Es heißt hier, er wollte Jesus sehen. Das ist spannend. Oder? Gerade er, der in den Augen der Menschen so einen niedrigen Punktestand hatte. Gerade er, der so viel Dreck am Stecken hat. Gerade er, der so viele Menschen so ungerecht behandelt. Er hatte ein Herzensanliegen. Er wollte Jesus sehen. Ich glaube nicht, dass es nur simple Neugier war. Wenn es nur um einen Straßenkünstler gegangen wäre, der durch die Stadt kommt, wäre Zachäus vielleicht auch neugierig gewesen. Aber er hätte nicht in Kauf genommen, sich derart lächerlich zu machen. Zachäus aber begehrte, Jesus zu sehen. Und in diesem Begehren steckt so viel mehr drin, als Neugier. Es ist die pure und nackte Sehnsucht, die Zachäus auf diesen Maulbeerfeigenbaum steigen lässt. Vers 5. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn mit Freuden auf. Maulbeerfeigenbäume, ich habe es natürlich gegoogelt, die sind nicht nur hoch, sondern tatsächlich auch dicht belaubt. Ich habe uns ein Bild mitgebracht von genau dem Baum, auf dem Zachäus saß. Sagt zumindest Google. Das soll genau der Baum sein. Ich sage jetzt nicht mehr dazu, aber so sieht dieser Baum aus, auf dem er angeblich saß. Wisst ihr, was das für Riesendinger sind? Die werden bis zu 45 Meter hoch. Das sind Riesentrümmerbäume. Und dicht belaubt kann man ja auch sehen. Auch wenn es jetzt in meiner Darstellung dem nicht ganz entsprochen hat. Hoch und dicht. Damit schlägt Zachäus zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen kann er, wenn er einen geeigneten Ast findet, Jesus gut sehen. Und zum anderen kann er sich darin auch gut verstecken. Sehen, aber sich nicht sehen lassen. Das ist ja auch manchmal so ein verbreitetes religiöses Konzept. Erstmal gucken, ganz unverbindlich, bloß nichts anfassen. Und ich möchte euch entspannen, ich glaube, dass das auch völlig okay ist. Es gibt im Leben vielerlei Gründe, sich auch in religiöser Hinsicht in einem Maulbeerfeigenbaum zu verstecken. Man will erstmal gucken, man will erstmal beobachten, man will sich erstmal die Zeit nehmen, bevor man sich in irgendeiner Art und Weise zeigt. Und ich finde, das ist völlig okay. Nun müssen wir eins wissen. Jesus sieht uns auch in einem dicht belaubten Maulbeerfeigenbaum. Jesus sieht uns. Jesus sieht uns auch, wenn wir glauben, wir kommen in den Gottesdienst und wir tauchen mal so ein bisschen in der Masse unter. Jesus sieht uns. Als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus. Und das ist die Schlüsselstelle. Das ist eine Schlüsselerfahrung, die viele von uns machen. Die beginnen, sich mit Jesus zu beschäftigen. Irgendwo in ihrem Maulbeerfeigenbaum sitzen und vielleicht nur ganz intellektuell mit der Person Jesus auseinandersetzen wollen. Nur mal so ein bisschen drüber nachdenken. Wenn der Moment kommt, wo Jesus dir in die Augen schaut und dich bei deinem Namen ruft, da ändert sich alles in dir und in deinem Leben. So war es bei Lee Strobel. Lee Strobel ist ein preisgekrönter Gerichtsreporter der Chicago Tribune. Er war Atheist, wollte gar nichts von Gott wissen. Aber dann hat sich seine Frau dem christlichen Glauben zugewandt. Sie wurde interessiert. Und dann hatte Lee vor: Ich mach's mir einfach, ich schreibe ein Buch und ich widerlege den christlichen Glauben. Das ist mein Job. Mit all meiner journalistischen Finesse sollte mir das nicht allzu schwer fallen. Ich schreibe ein Buch und der christliche Glaube, er wird widerlegt. Alles, was die Bibel über Jesus Christus sagt, wird als Lüge sich herausstellen. Und wisst ihr, was das Ende vom Lied war? Er wurde selbst Christ. In dem Moment, wo wir uns mit Jesus Christus beschäftigen, kommt es früher oder später zu dem Punkt, an dem wir spüren, er sieht mich. Er spricht mich ganz persönlich an. In diesem Fall sagt Jesus: Zachäus. In deinem Fall sagt er Micha. Oder er sagt Olli. Oder er sagt Christina. Oder er sagt Doris. Er spricht dich an. Bei deinem Namen. Wisst ihr, im Christentum, und das unterscheidet den christlichen Glauben, wenn er Jesus-zentriert ist, von jedem anderen Glauben, geht es nicht um ein Punktesystem und eine Leiter, die wir nach oben klettern müssen. Es geht darum, dass Jesus uns anschaut, uns beim Namen nennt und im Gespräch mit uns beginnt. Steig eilend herunter, sagt Jesus zu Zachäus, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Ich muss. Wo sich die Augen eines Menschen derart sehnsüchtig an Jesus heften, da kann er nicht anders, als an diesen Menschen vorbeigehen, als an diesen Menschen stehen bleiben. Er kann nicht einfach an ihm vorbeigehen. Er muss auf diesen Menschen reagieren. Er muss auf diesen Menschen eingehen. Er muss in diesem Fall bei ihm einkehren, weil es damals so üblich war. Egal wie hoch oder niedrig sein Ranking und sein religiöser Punktestand auch sein mögen. Und damit, ihr Lieben, sind wir mitten im Geheimnis von Weihnachten. Jesus musste auf diese Welt kommen. Er musste unter uns Wohnung nehmen, weil es auf dieser Welt trotz aller Dunkelheit und trotz allem, was im Argen liegt, immer noch jede Menge Sehnsucht gibt. Es gibt immer noch jede Menge Menschen, die wünschen sich einen Weg zu ihm, einen Weg zu einem Heiland, wie es in der Weihnachtsgeschichte heißt, oder nach einem Messias, wie es die Juden nennen. Die Titel sind austauschbar. Die Sehnsucht ist die gleiche. Es kommt einer, der unser Dunkel hell macht. Jetzt kommen wir zu diesen Menschen drumherum. Da sie die Menge da sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Ja, merkt ihr was? Du da unten. Bei einem Sünder ist er eingekehrt. In einem alten Weihnachtsgebet heißt es, als die Nacht am dunkelsten war, bist du Gott vom Himmel herabgestiegen und hast Wohnung genommen als Mensch unter Menschen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Du musst nicht die Leiter immer weiter hinaufklettern, sondern Gott ist in Jesus Christus vom Himmel herabgestiegen. Eine gute Nachricht für Menschen wie Zachäus. Und freilich eine verstörende Nachricht für Menschen, die sich sehr viel weiter oben auf der Leiter wähnen. Vers 8. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn. Siehe Herr, die Hälften von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Wie kommt er darauf? Wie kommt er dazu? Also die Tatsache, dass Jesus bei ihm eingekehrt ist, die hat im Leben von Zachäus offensichtlich eine Revolution ausgelöst. Ein Erdbeben ausgelöst. Und ich glaube, ihr Lieben, es liegt daran, dass er vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben bedingungslose Annahme erfahren hat. Zum ersten Mal, soweit er zurückdenken kann, hat er den Eindruck, da ist einer, der stößt mich nicht weg. Im Gegenteil, er kommt sogar zu mir, er will Gemeinschaft mit mir haben. Ich bin für ihn so, wie ich bin, okay. Er erwartet nicht, dass ich die Leiter zu Gott immer weiter hinaufklettere, sondern er ist eben genau diese Leiter zu mir gekommen. Ich muss keine religiösen oder moralischen Klimmzüge machen, sondern was ihm genügt, ist die Sehnsucht. Das sind die brennenden Augen, mit denen ich nach ihm Ausschau halte. Und ihr Lieben, interessanterweise ist es genau das, das Erleben solch einer bedingungslosen Annahme, die im Leben von Zachäus alles verändert. Jesus kommt einfach nur und sagt, ich bin heute bei dir eingekehrt. Aber er sagt nicht, jetzt ist dir schon klar, was das bedeutet. Jetzt ist dir schon klar, was du als nächstes alles auf die Reihe kriegen musst. Hey, ich bin Jesus, ich will dich erlösen, aber jetzt bist erstmal du gefordert. Kein Wort von Jesus in dieser Art und Weise. Kein du musst erstens, zweitens, drittens. Jesus erkehrt bei ihm ein, er isst und trinkt mit ihm und es erfolgt kein einziges Wort der Korrektur. Es ist einfach nur Liebe, die Zachäus erfährt. Liebe und Annahme. Liebe heißt, ich will mit dir zusammen sein. Und bedingungslose Liebe heißt, ich will mit dir zusammen sein, ohne dass du irgendetwas dazu tun musst. Außer, dass du mich an deinen Tisch einlädst. Logisch, oder? Sonst ist es ja keine Liebe, wenn man mit jemandem zusammen sein will und der andere will es gar nicht. Das Einzige, was du tun musst, ist mich an deinen Tisch einladen. Als Zachäus diese Erfahrung macht, dann ändert sich interessanterweise alles in seinem Leben. Er kommt ohne die Korrektur auf die Idee, was er tun könnte. Man könnte es das Paradox der Veränderung nennen. Eine echte, tiefgreifende, an die Wurzel unseres Herzens heranreichende Lebensveränderung, die passiert nicht durch Gebote. Die passiert nicht durch Befehle und Aufforderungen und schon gar nicht durch Nörgelei oder noch schlimmer Drohungen. Wisst ihr, was wir auf diesem Weg wie eine chinesische Regierung erreichen können? Äußerliche Veränderung, Konformität. Wir können hervorrufen, dass Menschen das, was jemand anders als Maßstab nimmt, für richtig und falsch, dass sie das tun. Aber echte, tiefgreifende Veränderung im Herzen, im Leben, geschieht nur dort, wo ich mich ganz und gar angenommen fühle. Wo ich merke, der oder die andere möchte mit mir zusammen sein, so wie ich bin. Ich verändere mich nicht nur dort, wo ich mich bedingungslos geliebt fühle. Zachäus hat Zeit seines Lebens den Eindruck gehabt, er müsse eigentlich ein anderer sein, um okay zu sein. Nicht zu klein, nicht zu römerfreundlich, nicht zu betrügerisch. Da gab es jede Menge Dinge, die er anders hätte tun sollen. Und jetzt kommt Jesus und Jesus will einfach nur mit Zachäus zusammen sein. Punkt. Keine andere Bedingung dazu. Und durch diese Erfahrung nimmt das Leben von Zachäus eine Kehrtwende. Aus dem Menschenverächter wird ein Menschenfreund. Aus dem, der andere betrog, wird einer, der um Verzeihung bittet. Und Zachäus, er leistet sogar mehr als Wiedergutmachung. Er leistet mehr, als man von ihm verlangen könnte. Er tut Dinge, die Jesus mit keinem Wort von ihm gefordert hat. Er ist geradezu maßlos in seinem Bedürfnis, seiner Dankbarkeit und seiner Freude Ausdruck zu verleihen. Seiner Freude darüber, dass er beim Sohn Gottes das gefunden hat, was die Menschen ihm sein ganzes Leben lang verwehrt haben. Annahme und Zuwendung. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er, Zachäus, ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das finde ich so einen coolen Twist am Ende. Ja? Am Anfang denkt man, okay, Zachäus, er klettert da hoch und er sucht Jesus. Er macht sich auf den Weg nach ihm. Und jetzt hier am Schluss kommt der Menschensohn zu suchen. Durch den dicht bewaldeten Baum, den dicht belaubten Baum hindurch, sucht und findet er Zachäus. Heute ist dem ganzen Haus Heil widerfahren. Nicht nur Zachäus als Individuum, allen Menschen um ihn herum sollen mit profitieren von diesem Geschehen. Ob wir oben oder unten auf der Leiter stehen, ob wir bei anderen Menschen hoch angesehen sind oder ob wir eher zu denen kommen gehören, wo immer noch einer draufhaut. Alles, was wir brauchen, ist die Sehnsucht nach Heil in unserem Leben. Die Sehnsucht, dass Gott auch unser Leben hell macht. Und ich will dir heute Morgen diesen Zuspruch mitgeben, dass Gott auch dein Leben hell machen möchte. Und vielleicht fühlst du dich auch manchmal wie so ein Zachäus, ein bisschen außerhalb der Norm, jemand, der es den Leuten nicht recht genug machen kann, jemand, auf den andere runterschauen, jemand, dem anderen den Zutritt verweigern, jemand, den andere vielleicht einen Bogen machen. Und dann will ich dir heute Morgen zusprechen. Jesus, er sieht dich auf deinem Baum. Er sieht dich da, wo du mit sehnsüchtigen Augen nach ihm Ausschau hältst. Aber vielleicht bist du heute Morgen auch eher jemand, der auf dieser Leiter schon ein ganzes Stück weit nach oben geklettert ist. Auch zu dir will ich heute Morgen was sagen. Komm wieder runter von deiner Leiter. Komm runter von deiner Leiter. Und es wäre so schade, wenn du Gefangenen in Religiosität und in Selbstgerechtigkeit den eigentlichen Zugang, den Gott schon für dich vorbereitet hat, verpassen würdest. Verlier dich nicht in dem, dass du denkst, besser zu sein als andere oder über anderen zu stehen, sondern gib du dich ganz neu Jesus hin. Das Team darf gerne schon nach vorne kommen und ich möchte zum Abschluss der Predigt noch mit uns beten. Wenn ihr das möchtet, dürft ihr gerne schon mit dazu aufstehen, auch zum Gebet. Jesus, ich danke dir für dein Wort und für diese unglaublich vielen Geschichten, die immer wieder neu zu uns reden, auch in unserer Zeit. Ich danke dir, Jesus, dass du vom Himmel herabgestiegen bist, dass du Gemeinschaft mit uns haben möchtest, dass du uns so liebst, wie wir gerade sind. Manchmal, da stehen wir vielleicht schon recht weit auf der Leiter. Und da bitte ich dich, dass du uns davor bewahrst, in solchen Momenten stolz zu werden und überheblich zu werden. Und manchmal, da stehen wir noch ganz unten. Manche von uns befinden sich ganz unten. Und da danken wir dir, dass wir uns nichts erst erarbeiten und verdienen müssen, um von dir bedingungslos geliebt und angenommen zu sein. Ich bete, dass da, wo Leute unten stehen, dass sie nicht resignieren, dass sie nicht zynisch werden. Ich bete, Herr, dass du uns das Geheimnis von Weihnachten öffnest, dass wir verstehen, dass du auf diese Welt gekommen bist, für alle Menschen, unabhängig von ihrem Punktestand, unabhängig von dem, wie sie sich selbst sehen. Dein Angebot gilt jedem von uns gleich. Und Herr, ich bete, dass heute Morgen viele von uns ihr Herz neu oder zum ersten Mal dir zuwenden und dir diese Einladung aussprechen. Komm du zu mir und werde Gast an meinem Tisch. In Jesu Namen. Amen.